Der Diabetes-Ratgeber. Verfasst und gesprochen von Jakob Niebler. Erstens. Einleitung. Die Diagnose Diabetes ist immer ein schwerer Schlag. Bin ich nun mein Leben lang von Medikamenten abhängig? Warum ausgerechnet ich? Was kann ich selbst tun, damit es mir wieder besser geht? Betroffene haben viele Fragen, erhalten aber oft kaum hilfreiche Antworten, sondern werden nach Schema F behandelt und kaum beraten. Fast so, als wären sie selbst schuld daran. Aber ist das die Wahrheit? Ich sage nein. Vielleicht haben wir nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen, aber meist aus reiner Unwissenheit. Zudem werden wir von allen Seiten beeinflusst und indirekt gelenkt. Wir sollen konsumieren, nicht denken, sondern funktionieren. Jeder von uns weiß insgeheim, Nahrungsmittel werden im Labor nach bestimmten Formeln produziert und wirken wie eine Droge auf unser Geschmacksempfinden. Zudem ist alles im Übermaß vorhanden. Natürlich könnte man ein Leben lang nur Gemüse, Obst, Nüsse, etwas Fleisch und so weiter essen. Aber wenn man die Wahl zwischen diesen Lebensmitteln und solchen hat, die maximale Glücksgefühle ausschütten, treffen wir aus Instinkt heraus leider oft die falsche Entscheidung. Auch weil wir es nicht besser wissen und es alle anderen ja auch so machen. Erst wenn ein Problem auftritt, beschäftigen wir uns mit Lösungen. So sind wir Menschen nun mal gestrickt. Doch was tun, wenn man plötzlich beispielsweise mit einer Diabeteserkrankung konfrontiert ist? Medikamente nehmen und abwarten? Muss ich damit jetzt wirklich leben? Oder gibt es einen Ausweg aus diesem Teufelskreis? Die meisten Menschen vertrauen im Notfall auf die moderne Medizin. Themen wie gesunde Ernährung oder ein gesunder Lebensstil erscheinen gesunden Menschen oft überflüssig bzw. überbewertet. Das betrifft auch viele Mediziner, die sich im Laufe ihres Studiums oder danach kaum mit Ernährung beschäftigen mussten. Sie sind schließlich keine Ernährungs- oder Gesundheitsberater. Dies ist eine Lücke, für die niemand die Verantwortung übernehmen möchte. Daher müssen wir sie selbst tragen. Hinzu kommt, dass moderne Medikamente oftmals nicht die Ursache, sondern nur die Symptome eines Problems bekämpfen. Das ist auch wichtig und gut so, aber besonders bei Diabetes Typ 2 liegt hier ein echtes Problem vor, zumindest in meinen Augen. Dazu gleich noch mehr. Ja, Medikamente können Leben retten, den Verlauf einer Krankheit verlangsamen und haben daher klar ihren Platz, aber ist das wirklich alles, was man tun kann und sollte? Die gute Nachricht ist, dass es durchaus den optimalen Ernährungsansatz für verschiedene Erkrankungen gibt, so auch für Diabetes. Die Mechanismen sind immer die gleichen und wir können die ständige Abwärtsspirale stoppen, ja sogar umkehren, wenn wir unserem Körper das geben, was er dafür benötigt und ihm das entziehen, was ihn krank gemacht hat. Doch hier kommt das nächste Problem. Man sagt, viele Köche verderben den Brei. Und wenn es um Ernährungsberatung bzw. Gesundheit im Allgemeinen geht, gibt es leider Dutzende Köche an einem großen Topf und nur wenige wissen, wie man überhaupt den Herd anstellt. Das ist ein wenig überspitzt dargestellt, ganz klar, aber es ist wirklich schlimm, was manchen Menschen mit gravierenden gesundheitlichen Problemen empfohlen wird. Ich möchte, dass Sie ab heute genau Bescheid wissen und somit Ihr eigener Ernährungsberater und Gesundheitsberater werden. Der folgende Ansatz in diesem Ratgeber ist studienbasiert, praxiserprobt und vor allem auch umsetzbar. Unser Körper ist eine wahre Hochleistungsmaschine und heilt sich rund um die Uhr, um uns am Leben zu erhalten. Viele Menschen denken, dass es chronische Erkrankungen gibt und diese nicht heilbar seien, so auch Diabetes Typ 2. Es gibt unheilbare Erkrankungen, aber die meisten sogenannten chronischen Erkrankungen sind erworben, nicht angeboren. Die Symptome sind hierbei nur Signale, welche dann in der Regel mit Medikamenten in Schach gehalten werden, damit es uns besser geht. Aber ist das der richtige Weg? Heißen chronische Erkrankungen vielleicht nur so, weil sie chronisch behandelt werden? Meine Meinung dazu, solange die wirkliche Ursache einer Erkrankung nicht behandelt oder positiv beeinflusst wird, kann auch keine Heilung geschehen, selbst wenn wir uns besser fühlen, beziehungsweise die Blutwerte sich bessern. Denn auch das ist nur ein Symptom, also ein Warnzeichen unseres Körpers, welches wir messen können. Um die Hintergründe genau zu verstehen, was ich für sehr wichtig halte, klären wir vorerst folgende Frage. Wie entsteht Diabetes Typ 2? Viele denken, dass es hierzu keine klare Antwort gibt, doch die Wissenschaft ist sich einig. Und es macht auch Sinn, dass der Körper so reagiert, Sie werden gleich wissen, was ich meine. Ist es ein rein genetisches Problem, also sind manche einfach bestimmt dazu, Diabetes zu bekommen? Nein, eine genetische Veranlagung spielt zwar eine Rolle, aber das allein reicht nicht aus, damit ein Mensch an Diabetes Typ 2 erkrankt. Aber welche Mechanismen laufen im Körper ab, damit es dazu kommt, dass die Bauchspeicheldrüse kein bzw. kaum mehr Insulin produziert? Erstens, eine genetische Veranlagung ist vorhanden. Zweitens, wenn wir eine zuckerreiche Mahlzeit zu uns nehmen, produziert die Bauchspeicheldrüse viel Insulin. Zum einen, um uns vor zu hohen Blutzuckerwerten zu schützen, denn hohe Zuckermengen im Blut schädigen unser Herz-Kreislauf-System. Zum anderen ist Zucker aber auch ein wertvoller Nährstoff und wird daher auch direkt eingelagert in den Zellen. Insulin dient hierbei als Signal und befördert den Zucker in die Zellen, wo er dann als Brennstoff gebraucht wird. Das passiert bei jedem Stück Kuchen, Schokoriegel, Pastagericht oder Brot, das wir konsumieren. Drittens, Zucker bzw. alle Kohlenhydrate sind also reine Energie für unseren Körper. Wird diese Energie jedoch nicht oder kaum genutzt, dann bleiben die Zuckerspeicher in den Zellen voll. Das heißt, je weniger wir unsere Muskeln belasten, uns also bewegen, desto weniger Zucker braucht unser Körper und umgekehrt. Viertens, passiert dies immer wieder, also über Jahre und Jahrzehnte hinweg, dann sinkt die Sensitivität der Zellen auf das Insulin immer mehr, denn es ist ja genug Zucker, Brennstoff vorhanden. Die Folge? Die Bauchspeicheldrüse produziert daraufhin immer mehr Insulin, damit die Zellen das Signal erkennen und den Zucker somit gezwungenermaßen aufnehmen. Man spricht nun von einer bestehenden Insulinresistenz. Zu viel Zucker im Blut ist sehr schädlich für die Gefäße und deshalb reagiert der Körper auf diese Weise. Dies ist die erste Stufe zu Diabetes Typ 2. Viele Menschen heutzutage befinden sich in diesem Stadium, ohne es zu wissen. Dies geht so lange gut, bis es zum Super-GAU kommt. Denn irgendwann stagniert dann die Bauchspeicheldrüse und Leber und Nieren sind ebenfalls überlastet, was auch der Grund dafür ist, dass schlanke Menschen Diabetiker werden können. Dann ist Stufe 2 erreicht. Aus der Insulinresistenz wurde Diabetes Typ 2. Deshalb ist der Ausdruck Zuckerkrankheit so irreführend, denn eigentlich handelt es sich um einen Insulinmangel. Doch die Ursache ist nicht die Bauchspeicheldrüse, sondern von Anfang an die entstandene Insulinresistenz der Zellen. Die Bauchspeicheldrüse ist schlichtweg überlastet und blockiert. Aber es ist auch eine wirklich tückische Sache mit dem Zucker bzw. besonders den kurzkettigen Kohlenhydraten allgemein, denn sie sind in unterschiedlichsten Formen in sehr vielen modernen Lebensmitteln enthalten. Kohlenhydrate sind aber nicht gleich Kohlenhydrate, dazu jedoch gleich noch mehr. Immer mehr Menschen sind betroffen und jeder kann an Diabetes erkranken, denn wir werden regelrecht dahingehend geleitet, wenn wir uns Folgendes genauer vor Augen führen. Ein junger Mensch kann vieles tolerieren, wenn er sich ausreichend viel bewegt und prinzipiell alles essen, denn der Körper befindet sich im Wachstum, hat einen guten Stoffwechsel und verbrennt viel Energie über den Tag. Wenn wir älter werden, muss ein Job her, eine Wohnung, Kinder kommen hinzu und der Alltag vereinnahmt uns beinahe komplett. Unsere Gesundheit hingegen baut immer weiter ab und auch unsere Leistungsfähigkeit sinkt dadurch langsam, aber stetig. Dadurch kommen oft Schlaf- und Bewegungsmangel hinzu. Die Energie wird immer weniger, bis eine regelrechte Abwärtsspirale entsteht, aus der es schwer ein Entkommen gibt. Man muss ja schließlich funktionieren und wird gebraucht. Da bleibt oft wenig Zeit, um überhaupt mal in sich zu gehen, um gewisse Gewohnheiten und Mechanismen zu hinterfragen. Unser Körper kann viel tolerieren, bis es irgendwann zu spät ist und die Rechnung kommt. Schlussendlich geht es doch den meisten von uns so, wenn wir mal ehrlich sind. Und Lebensmittelkonzerne wissen das ganz genau. Und so werden Lebensmittel dahingehend entworfen, unsere Bedürfnisse optimal zu befriedigen. Es muss schnell gehen, günstig sein und im Optimalfall so schmecken, dass man fast nicht mehr aufhören kann zu essen. Noch vor 100 Jahren gab es nichts davon und heute sollen sich unsere Körper schon daran gewohnt haben, zusätzlich zu chronischem Bewegungsmangel durch Stress und wenig Freizeit? Meine persönliche Meinung dazu? Niemals. Ich persönlich glaube nicht, dass unsere Körper sich so schnell anpassen können. Und genau deswegen ist auch Diabetes Typ 2 so auf dem Vormarsch. Wir zahlen den Preis dafür. Die Lösung der Medizin ist hierbei eindeutig. Wenn orale Antidiabetika nicht oder nicht mehr helfen, dann muss Insulin gespritzt werden. Wenn Insulin fehlt, dann fügt man es hinzu, ist doch völlig logisch, oder? Fakt ist, Insulingaben verbessern den Blutzuckerspiegel, aber verschlimmern die Insulinresistenz, also die eigentliche Ursache des Problems, wenn hieran zusätzlich nicht gearbeitet wird und somit den Diabetes von Jahr zu Jahr trotz anscheinend stabiler Blutzuckerwerte. Denn wir versuchen, unseren Körper mit dem Insulin auszutricksen, aber das funktioniert so nur bedingt. Nichts ist umsonst auf dieser Welt. Durch die Gabe von Insulin wird zwar der Zucker wieder durch Zwang in die Zellen befördert, jedoch muss hierbei ständig die Dosis erhöht werden, wenn nicht über den Lebensstil gegengesteuert wird. Und nur weil die Blutzuckerwerte besser werden, bedeutet leider nicht, dass der Diabetes besser wird. Die Zellen reagieren immer weniger auf das Insulin. Dieser Teufelskreis wird nicht unterbrochen, im Gegenteil sogar, die Bauchspeicheldrüse produziert dadurch mit der Zeit immer weniger körpereigenes Insulin und wird somit weiter lahmgelegt. Und vor allem eine nicht optimal behandelte oder sich stetig verschlechternde Diabeteserkrankung hat langfristig lebensgefährdende gesundheitliche Folgen für verschiedene Organe und Körperfunktionen. Betroffen sind beispielsweise die Durchblutung, die Nierenfunktion, der Stoffwechsel und die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Das Risiko, verfrüht an einem Schlaganfall oder einem Infarkt zu sterben, ist für einen Diabetiker 2- bis 4-mal höher als für einen Nicht-Diabetiker. Und selbst Veränderungen im Gehirn sind nachweislich die Folge einer Zuckererkrankung. Das Risiko für Demenz steigt signifikant und Diabetiker verlieren schneller ihre kognitiven Fähigkeiten. Das Gehirn altert also schneller als normal, was in erster Linie auf die schlechtere Durchblutung des Gewebes zurückzuführen ist. Das klingt zwar beängstigend, aber wir können diese Spirale nicht nur bremsen, sondern wieder umkehren in vielen Fällen. Ich habe mit tausenden betroffenen Menschen gearbeitet und verspreche ihnen, so wie Diabetes Typ 2 kommt, kann er auch wieder verschwinden, wenn wir die Mechanismen dahinter verstehen und diese positiv beeinflussen. Und das ist einfacher, als man denken würde, beziehungsweise als uns oft erzählt wird. Doch was ist laut Wissenschaft der Ausweg aus dieser Abwärtsspirale? Auch dahingehend habe ich alles durchforstet und auch von anerkannten Diabetes-Experten Unglaubliches gelernt, was auch meine eigenen Erfahrungen klar bezeugen. Die einzige Lösung ist, wir müssen durch eine optimierte Ernährungsweise beziehungsweise einen optimierten Lebensstil die Insulinresistenz verbessern und somit das Fortschreiten der Erkrankung bremsen. Im Optimalfall natürlich komplett umkehren. Aber in Kombination mit einer möglichst optimalen schulmedizinischen Behandlung zur akuten Blutzuckerkontrolle, also zur Kontrolle der Symptomatik, solange es eben nötig ist. Doch wie man das im Alltag machen soll, wird selten erläutert. Ja, Studien gibt es viele, aber daraus resultierende ganzheitliche Ansätze, die im Alltag auch umsetzbar sind, fehlen den Betroffenen. Nehmen Sie ab, heißt es oft, aber das ist leichter gesagt als getan für einen Menschen mit einer Stoffwechselerkrankung wie Diabetes Typ 2. Und Insulingaben sorgen automatisch dafür, dass Betroffene erstmal an Körperfett zulegen. Der stark verlangsamte Stoffwechsel macht es Betroffenen zudem scheinbar unmöglich, an Gewicht zu verlieren, trotz Diät und Sport. Das bringt uns direkt zum nächsten Punkt. Machen Sie regelmäßig Sport und essen Sie gesund. Doch was ist wirklich gesund bzw. förderlich und was nicht? Welche Sportarten sind optimal? Muss ich unbedingt Sport machen? Was soll ich tun, wenn ich Diabetes habe und kein Übergewicht? Erneut viele Fragen und wenige Antworten. Erschwerend kommt hinzu, dass viele gängige Informationen einfach falsch sind und Betroffene nicht nur verwirren, sondern auch auf den falschen Weg bringen, was noch viel schlimmer ist in meinen Augen. Doch was sind nun die wichtigsten Faktoren, wenn wir Diabetes umkehren wollen? Was sollten die Ziele sein und wie können wir sie erreichen? Die Lösung: Der Zwei-Phasen-Plan. Dieses Programm beinhaltet zwei Phasen. Erstens die Verbesserung der Insulinresistenz, also der Ursache allen Übels. In Phase 2 geht es um die Nachsorge, also was zu tun ist, wenn die Kurz- und Langzeitzuckerwerte wie auch der BMI im Normbereich liegen, auch ohne Medikamente. Dies sollte stets das langfristige Ziel sein. Nun schauen wir uns aber erstmal den Weg dorthin genau an. Phase 1. Heile deine Zellen. Folgende Faktoren sollten beachtet werden, um sich von Diabetes Typ 2 befreien zu können. Erstens. Die Insulinresistenz der Zellen muss verbessert werden, damit die Zellen wieder sensibler auf das Insulin reagieren, wenn wir Nahrung zu uns nehmen. Zweitens. Übermäßiges Bauchfett und Fett an den Organen sowie in den Gefäßen muss reduziert, also abgebaut werden, um den Stoffwechsel wie auch die Insulinproduktion zu normalisieren. Drittens, die Cortisolausschüttung minimieren, also das Stresshormon runterregeln und zusätzlich den Stoffwechsel ankurbeln durch leichte, aber tägliche körperliche Betätigung. Beispielsweise ausgedehnte Spaziergänge sind perfekt, um die Fortschritte zu beschleunigen, ohne den Körper durch zu viel Cortisol zu belasten. Besonders lange und sehr anstrengende Workouts sind zu meiden in Phase 1. Das wäre wieder ein großer Stressfaktor. In Phase 2 kann der Körper das wieder besser kompensieren. Je nach Fortschreiten der Erkrankung kann diese erste Phase 3 Monate bis zu einem Jahr und länger dauern. Auch für Betroffene ohne Übergewicht ist der Weg derselbe, denn auch hier ist oft eine Verfettung der Organe, besonders der Leber, die Hauptursache. Dies entsteht durch das zu häufige Essen kleiner Mahlzeiten. Diese Menschen essen generell nicht zu viel, aber zu häufig und dann auch oft kohlenhydratlastig. Je nach Ernährungsweise und Lebensstil kann es also trotz Idealgewicht auch zu Diabetes Typ 2 kommen. Auch hierbei spielt die genetische Veranlagung eine Rolle, aber weitaus weniger als der Lebensstil. Wichtig: Crash-Diäten sind der falsche Weg, denn damit wird der Stoffwechsel immer schlechter. Von Diät zu Diät wird der Körper durch extreme Kalorienrestriktion immer besser, die wenigen Kalorien zu verwerten und auch zu speichern, wenn man die Diät beendet hat. Der gefürchtete Jojo-Effekt ist ein echtes Problem für Diabetiker, generell für alle Menschen, besonders aber diejenigen mit einer bestehenden Insulinresistenz. Die wichtigsten Eckpunkte in Phase 1. Es geht also weniger um die Kalorienmenge, sondern in dieser Phase um die Frequenz der Mahlzeiten und deren Zuckergehalt. Aber auch um ausreichend Bewegung, guten Schlaf und andere oft unterschätzte Alltagsfaktoren. Studien und Untersuchungen haben gezeigt, und auch meine Erfahrung deckt sich damit zu 100%, dass das sogenannte Intervallfasten der wichtigste erste Schritt ist, damit die Insulinsensitivität der Zellen wieder verbessert werden kann. Fasten hilft generell, aber besonders das Intervallfasten, auch intermittierendes Fasten genannt, ist einfach in der Umsetzung und auch effektiver als lange mehrtägige Fastenkuren. Das Grundprinzip lautet daher: Wenige große Mahlzeiten sind besser als viele kleine. Kalorienzählen ist unerwünscht und man sollte immer essen, bis man satt ist. Zudem ist die Reihenfolge des Essens wichtig. Viele glauben es kaum, aber eine kohlenhydratarme Vorspeise, ein sättigender Hauptgang und dann ein leckerer Nachtisch mit einer gewissen Menge an guten Kohlenhydraten sind optimal. So sind alle Gelüste gestillt. Wir sind zudem pappsatt und brauchen keine Snacks oder süße Getränke zwischen den Mahlzeiten. Ein Spaziergang nach dem Essen hilft zudem, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und aufgenommenen Zucker sofort in Energie umzuwandeln, damit weniger Insulin ausgeschüttet werden muss bzw. benötigt wird. Es kommt bei Diabetes also nicht nur in erster Linie darauf an, was wir essen, sondern auch, wie wir essen. Wer dann noch ein paar Tricks kennt, kann schnell viel erreichen. Dazu später noch alles Weitere. Dies ist nur das grobe Bild, was eine optimale Ernährung angeht. Zudem, die Zucker- und Kohlenhydratmenge muss beachtet werden, denn sehr kohlenhydratreiche Nahrungsmittel lassen den Insulinbedarf steigen, besonders auf leeren Magen. Das muss vermieden werden, so gut es geht. Es geht aber auch um die Qualität der Kohlenhydrate. Das ist auch der Grund dafür, dass beispielsweise Vollkorn besser für einen Diabetiker geeignet ist als Weißmehl, denn die enthaltenen Ballaststoffe sorgen dafür, dass der Zucker langsamer aufgenommen wird. Somit wird auch langsamer Insulin ausgeschüttet, was die Insulinresistenz weniger negativ beeinflusst. Ballaststoffe sind daher unser Freund im Kampf gegen Diabetes, genauso wie gute Fette, denn beides wirkt wie ein Puffer auf den Blutzuckerspiegel. Die Menge an Kohlenhydraten pro Tag hängt von der körperlichen Aktivität ab, muss also individuell bestimmt werden, zumindest ungefähr. Wir gehen darauf noch genauer ein. Aber auch fettarme, proteinreiche Lebensmittel, also magerer Fisch, Käse, Fleisch, Proteinpulver und andere Proteinisolate sollten gemieden werden, da auch diese Lebensmittel den Insulinbedarf erheblich steigen lassen, was viele Menschen nicht wissen und daher nicht beachten. Zudem ist eine ausreichende Aufnahme an sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen elementar wichtig, um den Körper in dieser Phase optimal zu versorgen. Auch die Magen- und Darmflora profitiert von diesen Nährstoffen, was nicht nur das Immunsystem nachweislich verbessert, sondern auch das Wohlbefinden steigert. Auch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel können helfen, und bestimmte Prozesse zu beschleunigen. Auch hierauf werden wir eingehen, aber dennoch halte ich es auch hierbei sehr einfach und übersichtlich. Wir reden über Vitamin D, Zimt, Berberin, Kurkuma, grünen Tee und Co., also keine teuren oder fragwürdigen Substanzen. Zudem, ich habe weder Kooperationen mit irgendwelchen Herstellern, noch vertreibe ich selbst irgendwelche Mittel. Ich beurteile stets unabhängig, was mir sehr wichtig ist und werde Ihnen zeigen, was wirklich einen Nutzen hat und wieso, beziehungsweise was ich tun würde und warum. Studienbasiert und praxiserprobt und ohne hohe zusätzliche Kosten für angebliche Zaubermittel. Wir werden natürlich noch ganz genau auf die einzelnen Punkte eingehen. Es geht hier erstmal nur darum, das große Ganze zu sehen. Mit diesem Ansatz ist ein durchschnittlicher Fettabbau von 0,5 bis 1 Kilogramm pro Woche ohne Hungern auf gesunde Art und Weise zu erwarten. Auch Fett an den Organen wird so abgebaut. Die Bauchspeicheldrüse, Leber, Nieren und die Gallenblase arbeiten wieder besser. Und das zeigt sich auch an den Blutzuckerwerten sowie am allgemeinen Wohlbefinden. Die Medikation kann in Absprache mit dem behandelnden Arzt des Vertrauens ebenfalls Schritt für Schritt reduziert werden, bis hin zu einem Leben ohne Medikamente. Doch was tun, damit das auch so bleibt? Wie soll es weitergehen, wenn ich mein Ziel erreicht habe? So kommen wir zu Phase 2. Es ist ein großartiges Gefühl, wenn man aus eigener Kraft heraus sein Leben in neue, bessere Bahnen gelenkt hat und wer eine Erkrankung wie Diabetes in den Griff bekommt, hat einen der besten Gründe zu feiern, den es geben kann. Aber damit kommen auch Ängste und Fragen zum Vorschein, wie zum Beispiel: Was, wenn es wieder schlimmer wird? Was, wenn ich wieder an Gewicht zulege, weil ich mich wieder normal ernähre, also wie früher? Das sind berechtigte Fragen und sie bedürfen einer Antwort, damit es eben nicht mehr dazu kommt. Bedeutet das, dass ich mich nun ein Leben lang so ernähren muss wie in Phase 1? Ich sage, nein. Nicht nur der gefürchtete Jojo-Effekt, sondern auch eine erneute Verschlechterung des Diabetes kann relativ einfach umgangen werden, wenn man ein paar Dinge langfristig beachtet. Da die Schritte in Phase 1 die Insulinresistenz der Zellen wirklich verbessert und den Stoffwechsel normalisiert, ist die Gefahr eines solchen Rückfalls ohnehin viel geringer als bei normalen Diäten oder anderen Ansätzen, bei denen die Ursache meist nicht optimal angegangen wird. Nur mit dem richtigen Wissen können wir smarte Entscheidungen treffen und mit minimalem Aufwand Rückfällen vorbeugen. Das ist das Ziel in Phase 2. Auch darauf werden wir natürlich noch genau eingehen im späteren Verlauf. Nun gehen wir haargenau auf die notwendigen Schritte in Phase 1 ein. Zuerst besprechen wir die einzelnen Lebensmittel und unterteilen diese in drei Kategorien.